Die Meldung, habt ihr mitbekommen, war eine Sensation. Die wohl positivste Nachricht seit Beginn der Pandemie. Der Impfstoff von BioNTech war in den letzten Tests zu 90% wirksam. Spoiler, man kann daraus eine unternehmerische Erfolgsformel ableiten und ein Learning, das jedem von uns helfen wird, egal in welcher Branche ihr unterwegs seid. Und er sagt auf die Frage, wie er mit dem Druck umgeht, mit Stoizismus und Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Mit dieser Geschichte qualifizieren sich die beiden für Learnings als potenziell wichtigste und spannendste Unternehmer unserer Zeit.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 32 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Wir sprechen hier oft über historische Figuren, die uns etwas für unser Leben und Arbeiten in der digitalisierten Gegenwart mitgeben können. Heute möchte ich mal wieder über etwas Aktuelles sprechen. Das bedeutet, ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht, aber vielleicht erleben wir gerade in Echtzeit, wie Geschichte geschrieben wird. Und Spoiler, man kann daraus eine unternehmerische Erfolgsformel ableiten und ein Learning, das jedem von uns helfen wird, egal in welcher Branche ihr unterwegs seid. Das Thema heute ist das Ehepaar Urşahin und Özlem Türeci, deren Mainzer Unternehmen BioNTech die erste Firma in der westlichen Welt sein könnte, die einen Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt bringt. Die Meldung, habt ihr mitbekommen, war eine Sensation, die wohl positivste Nachricht seit Beginn der Pandemie. Der Impfstoff von BioNTech war in den letzten Tests zu 90% wirksam. Schon ab 50% wäre man mit einem Impfstoff einigermaßen zufrieden gewesen. Und schwere Nebenwirkungen gab es soweit auch nicht. Die neue mRNA-Technologie, die bei diesem Impfstoff verwendet wurde, könnte außerdem einen grundlegenden Umbruch in der Medizin vorantreiben. Das geht nochmal weit über diese Covid-19-Krise und diesen einen konkreten Impfstoff hinaus. Das Handelsblatt, an das wir ja hier auch angedockt sind, diskutiert deshalb, ob das Mainzer Unternehmen Deutschlands Pharmabranche zurück in die Führungsrolle bringen könnte. Noch kann natürlich auch alles anders laufen. Wenn ihr diese Folge nach November 2020 hört, wäre ich super gespannt, wie die Geschichte weiterging. Aber Stand jetzt ist das Ehepaar hinter BioNTech auf dem Weg zu Superstars. Türeci und Şahin sind nicht die Art von Unternehmer, denen es egal ist, ob sie Würstchen oder Campingstühle verkaufen. Sie sind aber auch nicht die Art von Wissenschaftlern, die sich damit begnügen, an der Theorie zu arbeiten. Özlem Türeci hat mal dazu gesagt, wer neue Therapieformen entwickeln will, braucht ein Unternehmen. Sonst bleibt es eine wissenschaftliche Publikation. Und das war ihr eben nicht genug. Einen Impfstoff auf den Markt zu bringen, ist ein unglaubliches Unterfangen. Fand ich richtig krass, als ich mich da jetzt etwas eingelesen habe. Das kostet im Schnitt 1,5 Milliarden Dollar. Auch 2 Milliarden nicht unbedingt ungewöhnlich. Und da denkt man jetzt 0,5 Milliarden mehr, ist ja gar nicht so viel. Aber wenn ihr nochmal drüber nachdenkt, wie viel 0,5 Milliarden sind, nämlich 500 Millionen US-Dollar, dann ist das doch eine ganze Menge. Also wir spielen hier in schwer fassbaren Größenordnungen dafür, dass das einfach ein Ehepaar ist, das in Mainz ein Unternehmen an den Start gebracht hat. Das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken, wie sowas eigentlich geht und was man daraus lernen kann. Und ich denke, mit dieser Geschichte qualifizieren sich die beiden für Learnings als potenziell wichtigste und spannendste Unternehmer unserer Zeit. Soweit würde ich gehen, auch wenn wir noch nicht wissen, wie die Geschichte ausgeht und wer weiß, in 3 Wochen ist vielleicht alles ganz anders. Fangen wir an mit Urşahin. Heute 55, in İskenderun in der Türkei geboren, kam mit 4 Jahren mit seiner Mutter nach Deutschland, wo sein Vater bereits arbeitete, bei Ford in Köln. Ur wollte schon als Kind Arzt werden, studierte dann in Köln später Medizin. Nach den Vorlesungen ist er, wie er selbst berichtet, oft noch ins Labor gegangen und hat da bis spät in die Nacht gearbeitet. Er hat dann schließlich mit einer Arbeit über Immuntherapie bei Tumorzellen promoviert, mit Summa Cum Laude, also mit Bestnote. Und nach dem Studium arbeitete er weiter in der Uniklinik Köln in der Onkologie und der inneren Medizin. Onkologie, da ging es also um Krebsforschung. Anschließend machte Şahin weiter unter anderem am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg, wo er dann seine spätere Ehefrau, die Frau Türeci, kennenlernte. Seit 2000 leitet er an der Uni Mainz eine onkologische Forschungsgruppe und mittlerweile ist er Vorstandschef bei BioNTech. Kommen wir zu seiner Frau, Özlem Türeci. Die ist eine Pionierin der Krebsimmuntherapie. Heute 53 Jahre alt, in Lastrup in Niedersachsen geboren. Vater war Chirurg und auch Landarzt in Niedersachsen. Sie studierte an der Universität des Saarlandes in Homburg, von der haben wir gerade schon gehört, denn da hat ihr späterer Ehemann zu dieser Zeit gearbeitet. 2000 begann Türeci als Privatdozentin an der Universität Mainz in der Krebsimmuntherapie. Und eine Beobachtung, die sie zu dieser Zeit machte, war, dass die Wissenschaft nicht immer am Patientenbett ankommt. Und das war eine Sache, die sie mit ihrer Arbeit gerne ändern wollte. Also Theorie und Praxis wurden hier früh zusammengedacht. Da man, wie wir es schon gehört haben, dringend ein Unternehmen braucht, um neue Therapieformen zu entwickeln, gründen die beiden 2001 ihr erstes Unternehmen, Ganymed Pharmaceuticals, um Antikörper gegen Krebs zu entwickeln. 2002 haben die beiden geheiratet und kleine Anekdote an dieser Stelle, sie standen vor der Hochzeit im Labor und gingen nach dem Standesamt dahin zurück, um weiterzuarbeiten. Eine kleine Einordnung, es gibt bestimmt auch ganz viele Milliardäre, die sich zum Heiraten tatsächlich mal einen Tag freigenommen haben, man muss also nicht immer alles nachmachen, dennoch unterstreicht diese Anekdote, wie ernst es den beiden mit ihrer Arbeit ist. So ernst es ihnen auch war, es ging bei Ganymed langsamer voran als geplant. Und ein noch größeres Problem war dann, als ein großer Konkurrent, ebenfalls in Deutschland angesiedelt, mit einem sehr ähnlichen Ansatz scheiterte. Da traten plötzlich lebensgefährliche Nebenwirkungen beim Einsatz des Medikaments auf. Und die Investoren verloren daraufhin auch das Vertrauen in Ganymed, da das eben ähnlich war, woran sie da gearbeitet haben. Alle haben nicht den Glauben verloren. Investor Michael Motschmann war nach wie vor überzeugt und erzählte seinen Freunden Thomas und Michael Strüngmann von dem Ehepaar. Die Strüngmanns haben in den 80ern Hexal gegründet. Von der Marke habt ihr bestimmt mal gehört. Hexal, ein Unternehmen, das Generika entwickelt. Und Generika sind nachgebaute Medikamente. Also man baut ein Medikament nach, sobald das Patent abgelaufen ist und bringt dann halt eben einen Konkurrenten dazu auf dem Markt, ja, mit quasi der gleichen Rezeptur. Und für Generika ist Hexal das Unternehmen Nummer 1 in Deutschland. 2005 haben die Strüngmanns das Unternehmen verkauft für 5 Milliarden Euro an den Schweizer Konzern Novartis. Und mit dem Geld aus ihrem Exit sind die beiden seitdem als Investoren unterwegs. Solche Leute möchte man doch gerne mal kennenlernen. Und das Treffen lief tatsächlich sehr, sehr gut. Thomas Strüngmann war direkt überzeugt. Er hat dazu mal gesagt, Shahin und seine Ehefrau Özlem Türeci sind Ausnahmeerscheinungen mit dem, was sie an wissenschaftlichen Grundlagen für die Firma geschaffen haben und mit welcher Passion sie das vorantreiben. Wissenschaftliche Grundlagen und Passion waren also die zwei Sachen, die ihn von diesen Menschen überzeugt haben. Und die Strüngmanns sind dann bei Ganymed eingestiegen. Das Unternehmen Ganymed wurde dann aber 2016 für mutmaßlich 1,2 bis 1,4 Milliarden Dollar an den japanischen Pharmakonzern Astellas verkauft. Strüngmann, Shahin und Türeci arbeiten aber weiterhin zusammen, denn das Ehepaar hat eine neue Idee. Eine völlig neuartige Klasse von individualisierten Krebsimpfstoffen auf Basis von Botennukleinsäure, mRNA. Erklären wir mal kurz, denn genau das ist ja auch das Prinzip, was uns heute alle vor Covid-19 retten soll. Shahin beschreibt das Prinzip so. Wir erstellen eine Art genetisches Fahndungsfoto des individuellen Tumors. Dann bringen wir dem Immunsystem bei, die Krebszellen zu erkennen. mRNA ist also ein natürlicher Botenstoff und er liefert dem Körper eine Bauanleitung für Proteine, die verschiedene Krankheiten bekämpfen können. Tumore ebenso wie Virusinfektionen, jeweils individuell. Krasse Technik, genial, dass sowas überhaupt geht, ja, dass man quasi die Bauanleitung einspritzen kann in den Körper und sagen, hier, bau das, dann wirst du damit fertig, Homie. Und wir stehen vielleicht kurz davor, dass der Beweis endgültig erbracht wird, dass das funktioniert. Aber nicht so schnell. Wenn man mRNA für eine Impfung verwendet, spritzt man also eine Bauanleitung für Antikörper. Anstatt wie sonst bei Impfungen abgeschwächte oder abgetötete Viren in den Körper zu spritzen. Das hat unter anderem einen Vorteil, man kann mRNA in großen Mengen sehr schnell produzieren. Das Team war von dieser Idee von Anfang an überzeugt und dementsprechend entschlossen. Das führte dann zu der mit Abstand größten sogenannten Serie A-Runde in der europäischen Biotech-Szene. Serie A-Runde, wenn ihr aus der Startup-Welt kommt oder mal davon gehört habt, wird es euch vielleicht was sagen. Es geht also darum, wie in einer ersten Phase investiert wird in ein Unternehmen und da waren jetzt die Strüngmanns am Start und es wurden 150 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Klingt erstmal wahnsinnig viel, aber wieder macht euch nochmal klar, wie groß der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde ist. Eine Milliarde sind 1000 Millionen und wir brauchen 1,5 Milliarden, um einen Impfstoff an den Start zu bekommen. Ja, aber dennoch 150 Millionen Euro war schon mal ein schöner Anfang. Türeci ist bis heute Chief Medical Officer vom BioNTech, also Forschungsleiterin, könnte man das vielleicht übersetzen. Und Ur Şahin ist Chief Medical Officer. Ur hat mal gesagt, ich bin der Kapitän unseres Teams mit Verantwortung für Teilbereiche wie auch für das Zusammenspiel des Ganzen. Er entwickelt also quasi den Masterplan für die Umsetzung der Vision des Unternehmens. Und die Vision des Unternehmens war es erstmal, individualisierte Therapieformen gegen Krebs zu finden. Denn Krebs war ja auch das, was die beiden in ihrer medizinischen Laufbahn immer begleitet hat oder das Thema, das sie begleitet haben mit ihrer Arbeit. Falls ihr mal einen Artikel gelesen habt über BioNTech, und ich habe da jetzt halt einige gelesen, wird oft beschrieben oder mehrmals beschrieben, wo der Firmensitz so liegt. Der liegt nämlich in Mainz zwischen Kleingärten und einem Obdachlosenasyl an der wunderschönen Adresse an der Goldgrube 12. Erstmal ist so ein Biotechnologieunternehmen aber keine Goldgrube, sondern ein Fass ohne Boden, ja, was die benötigten Mittel angeht. 12 Jahre nach der Gründung hat BioNTech noch kein einziges Medikament auf dem Markt. Und das ist nicht irgendwie ein großer Fail, sondern irgendwie auch einigermaßen normal, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde immer weiter investiert, da es ja schon irgendwo voranging. Sowas braucht halt eben Zeit. Allein in den ersten 9 Monaten des Jahres 2020 hat BioNTech einen Verlust von 352 Millionen Euro aufgebaut. Ja, also sie brauchen, kurz gesagt, unglaublich viel Geld. Da kommt Sean Merritt ins Spiel. Ein weiterer Mitarbeiter des Unternehmens, der sehr wichtig ist. Er hat im Unternehmen den Spitznamen Regenmacher. Denn es gibt bei BioNTech 2 Arten von Managern. Die, die das Geld besorgen und die, die es sofort wieder ausgeben. Merritt gehört zur ersten Gruppe. Er muss all dieses ganze Geld besorgen, das man braucht für Impfstoffe. Noch vor 4 Jahren ist Sean Merritt als Bittsteller die Madison Avenue in New York hoch und runter gelaufen, um bei den großen Investmentgesellschaften Geld anzufragen. Ja, und das war nicht so einfach, denn keiner kannte BioNTech. Und wenn mal jemand 30 Millionen Euro zugesagt hat, war das schon ein Grund zur Freude. Wäre es bei mir auch, aber wie gesagt, alles hier ein bisschen anders. In dieser Branche ist das nicht viel. Und das Geld war natürlich, wie das so ist, wenn man kein Superstanding hat, immer mit vielen unangenehmen Forderungen und Gegenleistungen verbunden. Da möchten Leute Vertriebsrechte, die möchten von den Patenten was haben, die wollen Mitsprache haben, alle möglichen Sachen, die man eigentlich gar nicht so richtig rausrücken möchte. Man möchte eigentlich nur Geld haben, aber die Gegenleistung muss dann halt hoch sein. Sean Merritt hat mal gesagt, Ur gibt das Geld aus, ich muss es finden. Und zwar schneller, als wir es ausgeben. Und die Zeit hat darüber geschrieben, Zitat, es ist, als sitze er in einer Eisenbahn in voller Fahrt und müsse neue Schienen vor die Lok legen, damit es weitergeht. Vielleicht kennt ihr den Comic von Wallace & Gromit, wo das mal sehr schön dargestellt wurde. Ich glaube, in Learnings haben wir das Bild auch schon mal verwendet. Bis August 2019 hatte BioNTech 1,3 Millionen US-Dollar eingeworben. Dann bekam sie 55 Millionen von Menschen, die wir ja auch schon mal in einer Learnings-Folge besprochen haben, nämlich Bill und Melinda Gates. Genauer gesagt, ihre Foundation hat das Geld gegeben für die Forschung an Impfungen und Immuntherapien gegen HIV und Tuberkulose. Was auch nochmal zeigt, man arbeitet hier erstmal an mehreren Sachen. Es ging erstmal um Krebs, aber man hat auch 55 Millionen für die Forschung an Impfungen und Immuntherapien gegen HIV und Tuberkulose bekommen. BioNTech ging noch an die Börse, um noch mehr Geld klarzumachen. Dann kam Covid-19. Seit dem Ausbruch fährt der Zug nochmal deutlich schneller. Die Schienen müssen noch schneller vor die Lok gelegt werden. Das Projekt haben die intern Lichtgeschwindigkeit getauft, was sie jetzt vorhaben. Ja, es geht um nicht weniger als darum, die Welt von Covid-19 zu befreien. Unternehmerisch gesehen geht es außerdem darum, schneller als die anderen zu sein. Mehr als 100 Firmen arbeiten an einem Impfstoff. Ich glaube ihnen absolut, dass sie ihre Also bei allem, was ich über sie gelesen habe, kann man eigentlich nichts anderes glauben, als dass ihnen das mit der Medizin sehr, sehr ernst ist. Ja, wie schon gesagt, die würden nicht in genauso gerne oder die, für die wäre es keine Option zu sagen, ich bin ja Unternehmer, also ich verkaufe jetzt Würstchen oder Campingstühle stattdessen. Nein, die sind in erster Linie Mediziner. Und denen geht es in erster Linie dann auch darum, Menschen zu helfen. Wenn also die anderen 99 Firmen zuerst den Covid-19-Impfstoff haben, okay, Hauptsache wir haben Covid-19-Impfstoff, super Sache, aber natürlich hat man auch persönlichen Ehrgeiz und zweitens hat man hier eine ganze Menge Geld aufgenommen und da möchte man natürlich zu den Ersten gehören, die da was liefern. Wenn man der Allererste sein kann, noch besser. Es ist ja übrigens auch kein Winner-Takes-It-All-Rennen oder so, ne? Sondern um die ganze Welt in einer annehmbar schnellen Zeit mit Impfungen zu versorgen, muss schon mehr als ein Impfstoff am Start sein. Da wahrscheinlich einer gar nicht so schnell produziert werden kann und eventuell wird es ja auch nicht so sein, dass ein Impfstoff einfach perfekt ist und alle anderen sind Schrott. Dementsprechend kann die Welt schon mehr als einen Erfolg gebrauchen. Um nochmal ein bisschen weiter zu zeigen, dass auch wenn wir hauptsächlich über dieses Ehepaar sprechen, so ein Team natürlich immer größer ist. Das Geld muss ja nicht nur reingebracht und am Ende wieder ausgegeben werden, sondern in der Mitte wird damit irgendwo auch noch jongliert. Und hier mit wirklich mind-blowing Summen, ja. Dafür gibt es in dem Unternehmen BioNTech Sierk Pötting. Der ist promovierter Quantenphysiker und wollte eigentlich mal gerne Astronaut werden. Jetzt ist er Finanzchef. Zitat von ihm, auf eine Pandemie war ich im Businessplan nicht eingestellt. Ja, so kann es gehen, glaube ich. Er sagt aber auch, starre Budgets für jede mögliche Ausgabe haben wir nicht. Es geht um Leitplanken und Prioritäten. Man könne Innovationen ja nicht mit Buchhaltungstabellen planen. Schöner Satz, absolut krass. Gerade auch bei den Summen, das einfach so zu sagen. Ja, ich glaube, er hat dann doch eine ganze Menge Buchhaltungstabellen, damit einem das nicht komplett um die Ohren fliegt. Denn irgendwie ist es dann schon Rocket Science, um hier mal bei dem Astronauten zu bleiben. Aber dennoch, es geht hier um Leitplanken und Prioritäten. Wie gesagt, schöner Satz, kann man sich mitnehmen für die Buchhaltung. Die Philosophie von BioNTech an dieser Stelle ist, dass Wissenschaftlern am meisten geholfen ist, wenn man es ihnen ermöglicht, sich auszutoben. Auch das finde ich geil, denn das gilt auch für Kreative, mit denen ich in meiner Welt noch ein bisschen häufiger zu tun habe als mit Wissenschaftlern. Das Unternehmen BioNTech hatte dann schon im Juni diesen Jahres einen Wert von 11 Milliarden Euro. Das ist etwa so viel wie die Deutsche Bank. Wow. Den Gründern, Shahin und Türeci, gehören rund 20% davon. Shahin hat trotzdem immer noch kein Auto und fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Okay, dann kam Deals dazu mit dem US-Pharmaunternehmen Pfizer, davon habt ihr bestimmt gehört, sowie dem chinesischen Konzern Fosun Pharma. Fosun hat die Rechte für China erworben und Pfizer und BioNTech halten die Rechte für alle anderen Länder der Welt. Dafür gab es natürlich nochmal richtig stattliche dreistellige Millionensummen und dazu sagt Sierk Pötting, normalerweise verhandelt man über sowas ein Jahr, diesmal waren wir in 14 Tagen durch. Ja, wir sind hier ja im Projekt Lichtgeschwindigkeit und eben mit dieser Lichtgeschwindigkeit ist BioNTech jetzt auf dem Weg vom Startup zum Weltkonzern, denn was wir hier vor uns haben, ist im Endeffekt eine Start-up-Geschichte. Heute hat BioNTech 1300 Mitarbeiter und Standorte in Mainz, Berlin, Halle, München, Ida, Oberstein, Cambridge und San Diego. Wenn sie dann bald hoffentlich ihr erstes Medikament auf dem Markt haben, die Impfung gegen Covid-19, brauchen sie erstmal wieder 200 neue Mitarbeiter, Bioreaktoren und eine Menge Lipide und Enzyme. Die muss man in so großen Mengen per Vorkasse zahlen. Also, da wird es noch eine Menge Finanzen zu jonglieren geben. Auf die Frage, ob ihm der Verlust, den das Unternehmen bisher macht, schlaflose Nächte bereiten würde, hat Ur Shahin vor dem Durchbruch schon geantwortet, also bevor dieser Test so positiv lief mit der Impfe. Diese Frage stellen nur deutsche Journalisten. US-Journalisten fragen das nie. Unser Ziel ist, ein globales Pharmaunternehmen aufzubauen. Solange wir Fortschritte machen, unterstützen uns die Investoren, weil sie vom nachhaltigen Wertzuwachs profitieren können. Das ist ein Modell, das in den USA sehr gut funktioniert. Ja, Stichwort Startup und Venture Capital. Genau darum geht's hier. Wie geht er aber jetzt persönlich mit diesem Druck um? Denn die Summen stehen ja nun mal im Raum, ne? Und das Ganze läuft ja irgendwo auch auf seinem Namen. An die 20% halten die beiden ja nach wie vor. Und er sagt auf die Frage, wie er mit dem Druck umgeht, mit Stoizismus und Aufmerksamkeit auf das Wesentliche. Bei mir ist es so, dass der Druck ausgeblendet wird, wenn ich mich mit der Sache beschäftige. Dann ist alles weg. Ich denke, ein zweiter Faktor wird dann natürlich auch noch helfen, dass es eben Teamwork ist, dass hier mehrere Positionen wichtig sind und dass sich auch andere Leute noch um Dinge kümmern, nämlich beispielsweise um das Geld, selbst wenn Schein da schon so eine umfassende Chefposition einfach natürlich innehat und sich im Endeffekt mit allem befassen muss, eben auch um das Geld. Und zwischendurch kann er dann immer wieder in den wissenschaftlichen Tunnel gehen und dabei die Sachen ausblenden und einfach stoisch weiterarbeiten. So wie es hier schon öfter gehört und gepredigt bekommen haben. Also, Teamwork ist wichtig. Im Zentrum dieser Geschichte steht aber natürlich das Ehepaar Türeci und Şahin. Thomas Strömann, der ja in beide ihrer Firmen investiert hat und jahrelang dran geblieben ist, trotz aller Verluste, hat diese seine Entscheidung so begründet: Wir investieren nicht in Unternehmen, sondern in Menschen. Ihn hat von Anfang an die Substanz und die Leidenschaft beeindruckt, hatten wir schon gehört. Also, was genau das Unternehmen wie macht, hat sich mehrmals geändert. Selbst das Unternehmen hat sich geändert. Aber Strüngmann hat nicht in erster Linie in mRNA-Technologie investiert, auch wenn die Etablierung davon am Ende vielleicht die größte Sensation an diesem ganzen Erfolg werden könnte. Und auch für Türeci und Şahin steht die Technik nicht im Mittelpunkt. Ur Şahin hat mal gesagt, wir sind eigentlich technologieagnostisch und in erster Linie eine patientenzentrierte Firma. Wir nutzen dazu jeweils die Technik, die dem Patienten am besten hilft. Zitat stammt aus einem sehr lesenswerten Artikel im Handelsblatt über BioNTech. Und ja, zum einen bestätigt er damit ja so ein bisschen das, was seine Frau schon gesagt hatte, nämlich, dass oft die Wissenschaft zu weit weg vom Patienten wäre. Und sie sind halt eben andersrum patientenzentriert. Zweitens finde ich, technologieagnostisch ist eine Hammerformulierung. Da musste ich erstmal kurz drüber nachdenken. Ich habe da nochmal kurz gegoogelt. Wikipedia. Agnostik ist die Lehre der Unerkennbarkeit. Die philosophische Ansicht, dass Annahmen, insbesondere theologische, die die Existenz oder Nicht-Existenz einer höheren Instanz, beispielsweise eines Gottes betreffen, ungeklärt oder nicht erklärbar sind. So, ja, im religiösen Zusammenhang habe ich von Agnostikern auch schon häufiger was gehört, aber um Gott geht es hier erstmal nicht, zumal ich ziemlich sicher bin, dass Şahin, also ziemlich sicher bin, gelesen zu haben, dass Şahin gläubiger Moslem ist. Und ich denke auch nicht, dass er damit meint, dass nicht klar wäre, ob eine Technologie funktioniert oder nicht, sondern dass sie sich eben nicht festlegen. Sie glauben vielleicht als Agnostiker, dass die richtige Technologie existiert. Vielleicht auch, dass sie sie finden können, aber nicht, dass sie sie zwangsläufig schon gefunden haben. Ja, es kommt immer auf den Fall an. Man sagt ja so schön, wenn du einen Hammer hast, sieht alles nach einem Nagel aus. Die beiden haben aber stattdessen eine Werkzeugkiste, nicht nur einen Hammer. Deshalb setzt das Unternehmen nicht nur auf RDNA, sondern auch auf Zelltherapien, Antikörper und klassische chemisch-synthetische Arzneiwirkstoffe. Was kann man also aus der Geschichte von BioNTech bis zum heutigen Tage, bis zum Monat November 2020 lernen? Erstens, die Auswahl der richtigen Tools sollte man nicht ideologisch entscheiden. Und ich denke, das gilt auch für Menschen, die keinen Impfstoff entwickeln. Wie mich zum Beispiel und vielleicht ja auch euch. Beispiele aus verschiedenen Welten. Was wollen wir machen? Influencer-Marketing, ein Spot auf YouTube, Google AdSense? Ist überhaupt eine Werbekampagne die richtige Antwort auf unser aktuelles Problem? Oder was ganz anderes? Wollen wir im Unternehmen Mitbestimmung oder klare Hierarchie? Nutzen wir Trello oder Asana? Slack oder WhatsApp? Machen wir Livestreams auf YouTube oder auf Twitch? Poste ich auf LinkedIn oder Xing? Nutze ich Windows oder macOS? iPhone oder Xiaomi? Ja, die Antwort auf alle diese Fragen ist, sei ein Technologieagnostiker. Denke von Fall zu Fall immer wieder neu, unsentimental und lösungsorientiert über die Wahl des richtigen Werkzeugs nach. Erstes Learning für mich für heute von BioNTech. Danke an Ur Şahin dafür. Um abzurunden, was BioNTech ausmacht, würde ich aber nochmal gerne wieder auf den Investor Thomas Strüngmann zurückkommen, den Kollegen von Hexal. Der hat gesagt, Şahin und seine Ehefrau Özlem Türeci sind Ausnahmeerscheinungen mit dem, was sie an wissenschaftlichen Grundlagen für die Firma geschaffen haben und mit welcher Passion sie das vorantreiben. Hatten wir schon gehört. Er hat also nicht in eine Technologie investiert, sondern in Menschen, die Wissen als Fundament und Leidenschaft als Motor haben und die passende Technik pragmatisch auswählen, wie wir gerade gehört haben. Die passende Technik darf dann auch mal revolutionär sein, aber nur dann, wenn es passt und nicht, weil man damit dann eher einen Nobelpreis gewinnen kann, als wenn man irgendeine ordinäre Methode nehmen würde. Sie nehmen immer das Werkzeug, was passt. Und damit kommen wir dann auch zu der Hauptsache, die man meiner Meinung nach aus der Geschichte dieser zwei Forscher, ihres Unternehmens und ihres Teams lernen kann. Denn diese Sache gilt nicht nur für BioNTech. Oder für Biotech als Bereich und für die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten. Das Learning Nummer 2 für mich, die Erfolgsformel für Unternehmen. Wissen als Fundament plus Leidenschaft als Motor plus Open-Mindedness. Gleich Erfolg. Also, hoffen wir, dass diese Geschichte genauso erfolgreich weitergeht und sich diese Erfolgsformel dann nochmal bestätigt. Denn in diesem Fall hätten wir tatsächlich alle was davon. Weitaus mehr als bei den meisten anderen spannenden Startups, die man sich angucken kann. Wen hatten wir schon? Auf Airbnb komme ich zum Beispiel gerade. Alles total spannend, aber dann doch irgendwie relativ wenig gegen einen Covid-19-Impfstoff. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mittwoch. Lasst uns bitte eine Bewertung da und abonniert, wenn es euch gefallen hat. Eine gute Woche. Bis dann.